Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche mal wieder unser Partner, die Kollegen von Work Genius, eine Hamburger Firma, mittlerweile aber auch zum Beispiel mit Sitz in New York, sozusagen der Ansprechpartner für das Thema Freelancer. Also alle die von euch mit mehr als, weiß ich nicht, 2, 3 Freelancer zusammenarbeiten, bis hin zu mehreren 100 oder 1000, kommen an Work Genius eigentlich nicht vorbei. Vor allen Dingen hilft die Work Genius Plattform erstmal dabei, die richtigen Freelancer zu finden für die verschiedenen Themen, die es so im digitalen Bereich gibt. Wenn ihr da jemanden sucht, die Kollegen haben 300.000 Profile in ihrer Plattform und setzen, wie sie sagen, auch künstliche Intelligenz ein, um für die jeweiligen Anforderungen, die ihr denen bekannt gebt, die richtigen Freelancer zu finden und dann halt auch gut mit ihnen zusammenzuarbeiten. Da geht es dann um so Sachen wie Ergebnisverifizierung, Deadline-Management, aber auch Compliance oder Abrechnung. Also alle die, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, ja, Freelancer kommt mir bekannt vor, haben wir auch ein paar im Einsatz. Schaut euch bitte mal Work Genius an und am besten direkt an die Kollegen schreiben für eine Projektanfrage omr@workgenius.com. Freelance-Zusammenarbeit skalierbar machen.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Ich erzähle ja immer gerne vorab, was bei uns so Neues los ist. Diese Woche war ich keinen Tag im Büro, muss ich zugeben, viel unterwegs und bin jetzt auf der Urlaubsinsel Nummer 1, zumindest für uns Deutsche. Und habe entsprechend nicht viel zu vermelden. Ich kann nur kurz sagen, Mirko Kaminski, ein Hamburger Unternehmer, hinter Achtung, Freund von OMR, der Rasenreporter lange Zeit gewesen für W&V, jetzt für Horizont, macht den Digital-Kindergarten demnächst in Hamburg. Und da würde ich euch gerne darauf hinweisen, unter digitalkindergarten.de gibt es alle Infos. Nico Rosberg kommt, Lars Klingbeil kommt von der SPD, der bei uns auch vor kurzem auf der Bühne saß, die Kathy Hummels moderiert dort das Ganze im St. Pauli-Stadion. Es geht darum, Gadgets, so Digitalprodukte oder Hardware auch anfassen zu können. Schaut euch das am besten mal an, wenn ihr dabei sein wollt. Es gibt mit dem Code OMRXDK19 20% Discount auf die Tickets. Ansonsten vielleicht noch ganz kurz zum Podcast, der jetzt kommt. Juraforum ist uns aufgefallen als Superstar im Bereich SEO. Und man redet ja viel über neueste Marketing-Sachen, aber SEO ist jetzt schon seit vielen Jahren dabei und ist nach wie vor extrem relevant. Wir gucken nach wie vor, wer macht's gut, wer gewinnt sein Business dank SEO. Und was jetzt kommt, ist ein Beispiel dafür, wie man auch heute noch eigentlich mit einer, nicht ganz einer One-Man-Show, wie wir jetzt gleich hören, aber trotzdem mit irgendwie ganz ungewöhnlichen Traffic-Acquisition-Kanälen ein schönes Business hinstellen kann. Und ich finde das immer inspirierend, neben den großen Stars oder auch Prominenten einfach zu hören, was manche Leute im Verborgenen so machen und was sie so an Möglichkeiten gefunden haben, im Internet und mit Internet-Marketing ein gutes Leben zu haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Also direkt rein in den Podcast. Viel Spaß.
Bei uns zu Gast ist heute Sebastian Einbock aus Hannover. Der Name wird euch wahrscheinlich zu Unrecht nicht viel sagen, aber ist einer der absoluten SEO-Champions des Landes und zwar in einem ganz speziellen Bereich, insbesondere im Bereich Jura. Ich glaube, du bist Anwalt und hast dann irgendwann gesagt, okay, aber so Anwalt ganz normal, das ist es nicht, sondern ich mache was als Anwalt mit Internet schon vor ganz vielen Jahren und hast jetzt die größte deutsche Jura Seite, Plattform, Portal, Forum vor allen Dingen, juraforum.de heißt die Seite, SEO-Ranking-Gewinner 2018 und irgendwie eine sehr, sehr abgefahrene Geschichte, über die viel zu wenig Leute bislang berichtet haben. Herzlich willkommen.
Moin, moin. Ja, besten Dank für die Einladung.
Ist das alles so einigermaßen korrekt gewesen oder fühlst du dich da unzutreffend irgendwo beschrieben?
Nö, danke für die Blumen. Also, da ist was Wahres dran.
Also, erzähl mal selber, du hast Jura schon studiert, ne?
Ja, also, es fing an im Jahre 2003. Mhm. Also, wir haben im Grunde heute genau unser 16-Jähriges. Im Januar 2003 fing es an. Da war ich noch Kantjur. Also, wir haben da so schöne Titel als Juristen, Kantjur. Ich als Altlateiner, Candidatus Juris. Also, ich hatte schon alle Scheine, um das Examen zu machen. Mhm. Und irgendwie fehlte vielleicht der Praxisbezug so ein bisschen. Ne? Man kriegt immer die Fälle als Student vom Professor so abstrakt geliefert und dann soll man die bearbeiten und man hat wenig Bezug zu der Außenwelt. Und ich habe jetzt ein bisschen überlegt, wie bin ich da wirklich drauf gekommen auf so ein Forum? Und ich denke, weil mir das fehlte, so ein bisschen der Kontakt zu den Leuten, die wirklich Probleme haben in Jura. Und da habe ich dann das Forum in der Reinform im Januar 2003 aufsetzen lassen. Das
zur Agentur gegangen und dann hast du gesagt, Mensch, baut mir bitte mal so ein Forum?
Ja, ich hatte dann Freelancer, das war eine fertige Software, das war schnell online gestellt, sage ich mal. Aber
hast du irgendeinen Background, also hast du selber schon mal vorher eine Webseite gebaut gehabt oder irgendwas in der Art?
Nee, also von der Technik, da bin ich nicht so versiert. Ich habe das Logo damals selber gemacht, also mit Photoshop konnte ich ein bisschen was machen, weil ich fand, das sah auch super aus. das aktuelle Logo ist auch von mir übrigens halt so, okay, immer noch. Okay. Also es gab dann so 3 Entwicklungsstufen und ja, dann kann man sich das Forum so vorstellen ungefähr. Mein Highlight war irgendwie 80 Rechtsgebiete habe ich da reingefummelt in die Software, von Arbeitsrecht bis Zivilrecht. Und ja, das Problem war erstmal alles leer, ne? Waren keine Fragen, keine Antworten. Und ja, was macht man da? Habe ich erstmal selber Fragen gestellt, ne? An mich selber.
So. Okay, ja.
Also was mir so einfiel, so, ja, okay, heute sage ich es mit einem Fake-Account, ne? Ja. Fragt, ja, was mache ich so und so? Und dann habe ich selber beantwortet.
Aber es ist ja im Internet generell, ja, dass man erstmal selber loslegen muss, ne? Du schaffst keinen, genau, Marktplatz, keine Plattform, wenn du nicht selber erstmal ein bisschen was reinstellst, ne?
Genau. Und das Highlight damals war 2003, Google war ja noch nicht irgendwie so präsent in Deutschland. Da war Google AdWords noch richtig günstig. So, da habe ich dann Klicks eingekauft auf die Seite. Ich weiß nicht mehr, wie die Anzeigen lauteten, so, aber es war sehr günstig. Ich erinnere mich nicht bis heute, dass es 5 Cent war, je Klick. So, ne? Mhm. Und dann konnte ich für 50 Euro 1000 Besucher einkaufen im Monat. Mhm. Und damit kam das zum Laufen. Ich habe das jetzt auch nochmal mir so ein bisschen Revue passieren lassen. Da hatte ich dann nach dem ersten Jahr ungefähr schon 1000 Mitglieder halt, die da was geschrieben haben. So, ne? Die haben schon,
also aktive Mitglieder heißt einmal im Jahr was schreiben oder was ist so eine Metrik?
Ja, die hatten im Schnitt 3 Beiträge, so, ne? Ja, wie es so ist.
Im Jahr?
In diesem Jahr geschrieben, so, mhm, ne? Also so 3000 Beiträge. Und ja, wie es so ist, die Regel ist bei mir auch diese 20-80-Regel oder 10-90, ne? Also, wenn du 100% Nutzer hast, sind ungefähr 20% die Aktiven, ne? Das ist ja mehr oder weniger überall so. Mhm. Ne? Das, die Heavy-User, so. Ne?
Und die hast du dann sozusagen früh eingekauft, die sind bis heute dabei.
Oh ja, einige sind über 10 Jahre auf jeden Fall dabei.
Okay.
Also die sind anscheinend süchtig. Ne?
Ja.
Und das hatte sich dann schnell verdoppelt in 2004, 2005 von 3.000 auf 12.000 Beiträge und immer verdreifacht fast. Also von 1.000 auf 3.000 Nutzer, dann auf 10.000 Nutzer. Und ja, da musste ich aber auch mal Examen machen halt. Also ich habe das im Studium nebenan betrieben und habe ich das Erstexamen da auch erfolgreich abgeschlossen und habe dann sozusagen das Diplomjurist weitergemacht und dann das Juroforum erstmal relaunched im 2005.
Aber alles mit der Agentur und so?
Das wieder mit meinem Freelancer. Mhm. Ich glaube, die erste Version hat ungefähr 5.000 Euro gekostet. So. Und das hatte ich aber schon durch Werbeeinnahmen in 2003, 2004 eingenommen. So,
hast du Banner geschaltet?
Genau, halt so über AdSense war das viele Jahre rein finanziert halt. Und da kam so ein bisschen der Boom, weil zu der Zeit Google noch nicht so gut dynamische URLs lesen konnte und wir das dann per ModRewrite alles auf suchmaschinenfreundliche URLs umgeschrieben hatten und auf einmal konnte es richtig indexiert werden. Dann gab es einen richtigen Boom. Also
was sind eure Top-Keywords heutzutage? Oh. Oder damals wahrscheinlich dieselben?
Oh, ich glaube, Ruhestörung zum Beispiel ist ein Keyword, was immer wieder Platz 1 ist und gut rankt. Oder außerordentliche Kündigung. Anwalt Berlin rankt auch schon seit Jahren gut. Also das sind so,
aber also die Leute suchen, du musst da ranken, wo wirklich das Problem ist. Also Ruhestörung, Leute wollen wissen, was kann ich tun, wenn ich gestört werde.
Exakt, also am besten mit Schreiben an den Vermieter oder so.
Ne? Das gibt es ja auch bei euch, dann kannst du direkt ein Schreiben downloaden und sowas?
Genau, das ist ein ellenlanger Artikel, ja, ich habe es letztens neu gemacht, damit er weiter vorne bleibt, weil die Konkurrenz hat das auch langsam mitgekriegt und auch immer mehr geschrieben dazu. Ne? Mhm. Und
Wie viele Leute gucken dann auf Ruhestörungen, also wie viele googeln das, was ist das für ein Suchvolumen dahinter?
Oh, ich würde schätzen so 20.000 im Monat.
20.000, okay.
Ah. Ja, ist ein geplagtes Thema anscheinend in Deutschland.
Okay.
Und ja, da ist natürlich die Herausforderung, dass es ein einzelnes Keyword ist, dass man es schafft, da sowas noch zu ranken. Ne? Weil die meisten optimieren natürlich im Longtail heutzutage auf 2, 3, 4 Keywords. Und ja, es liegt vielleicht am Alter, muss man sagen. So, ne? Und dann hat das ganz gut skaliert mit dem neuen Layout, kamen auch neue Inhalte zu, noch ein paar Ratgeber, Informationen, Lexikon, Gesetze. Und damit ist der Content natürlich immer mehr gewachsen und die Webseite auch, sodass die dann ungefähr ab 2008, also schon über 10 Jahre, über 1 Million Besucher im Monat hat. Und
1 Million im Monat Besucher, aber nach wie vor Monetarisierung rein über AdSense. Also über die Google-Banner, die sozusagen dann automatisiert bei dir auf der Seite ausgestrahlt werden.
Ja, also in den Anfangsjahren auf jeden Fall, muss ich schon sagen. Da muss man auch wirklich mal sagen, weil es öfters wie bei mir so kritisiert wird, man wäre so am Tropf von Google, ne, über die Listungen. Liegen natürlich viele am Tropf von Google, ne? Wenn Google abstellen würde, so, okay, vielleicht gehen wir alle auf die nächste Suchmaschine, so, aber selbst die großen Marken hätten jetzt ohne Google-Traffic, denke ich, Probleme, so, wenn sie das nicht woanders dann über eine neue kommen würden. Aber da muss man wirklich sagen, ist AdSense wirklich ein super Modell gewesen, das mir damals sehr geholfen hat, die Seite zu monetarisieren, weil ich hätte jetzt die Position nicht selber verkaufen können. Und andere waren nicht so profitabel und Google.
Das heißt, das nochmal für alle, die jetzt noch nie mit AdSense gearbeitet haben und zuhören, wenn man baut das quasi einfach nur das den Code ein in die Seite, diesen Google AdSense Code, und dann hat kann man bei Google Anzeigen zulassen oder werden von Google Anzeigen ausgestrahlt von Firmen, die deutschlandweit bei Google sozusagen in dem Bereich Anzeigen schalten wollen. Das kommt ursprünglich davon, dass die dann auch in der Suchmaschine auftauchen wollen. Dann kann man einen zusätzlichen Haken setzen, dann wird man nicht nur als Suchmaschinenanzeige ausgestrahlt, sondern auch als Banneranzeige auf passenden Seiten, so wie dann deiner. Das heißt, dann haben wahrscheinlich andere Kanzleien bei dir geworben oder irgendwelche Autoren für ihre Bücher. Das stelle ich mir jetzt so vor, dass das als Anzeigen aus der AdSense, aus dem Code quasi rauskam als Banner.
Ja, auf jeden Fall. Genau so ist es. Und ich denke mal, der USP so von AdSense war, dass die halt den Content erkennen konnten, der um die Anzeigen ist.
Genau.
Und dadurch relevante Werbung passend zum Content ausspielen.
Genau, und dass sie natürlich all diese Werbekunden haben, weil die alle bei ihnen klassische Suchanzeigen schon schalten und dann einfach nur zustimmen müssen, dass sie auch auf Seiten ausgeliefert werden wollen, die so ähnlich, die auch ganz gut passen können.
Ja, und der Clou war natürlich, dass ich am Anfang wenig Kosten habe, weil es User-Generated-Content war, weil die ja die Forenbeiträge kostenlos geschrieben haben. Es wäre heutzutage natürlich ein bisschen schwieriger. Geht es immer mehr zu redaktionellen Inhalten.
Ist es so?
Ja, auf jeden Fall.
Also Foren haben Probleme heutzutage?
Ja, sind sehr, sehr viele gestorben so jetzt auch.
Und das liegt daran, dass Menschen nicht mehr in Foren so gerne sich bewegen? Oder was alles bei Facebook machen oder so?
Auf jeden Fall. Also 2003, würde ich sagen, war Facebook noch nicht so eine große Nummer.
Ja.
Und auch viele andere Social-Media-Plattformen. Und ich denke schon, dass heutzutage starten die vielleicht eher auf Instagram oder YouTube mit dem Channel und nicht mit dem Forum, so wie ich. Ne? Aber im Grunde war es auch Social Media, so, ne? Ein Forum.
Ne? Klar, klar. Ich meine, das ganze Internet ist Social Media, wenn man so will. Ne?
Ja.
Aber beschreib das mal, weil ich das interessant finde. Das heißt, du spürst schon, dass in den letzten Jahren Foren generell abgenommen haben, weil die Menschen einfach dann auf Plattformen sind wie Facebook und sonst wo.
Also ich denke, es könnte gut sein, dass sie lieber sozusagen, wie heißt das so schön, so im also nicht Dark Web, nicht das Darknet, sondern Dark Web, so, also nicht öffentlich, zum Beispiel eine Gruppe aufmachen auf WhatsApp als Jurastudenten, ne, damit so ein Professor nicht sieht, was sie da schreiben oder so, ne, über eine Klausur oder sowas.
Aber wären das früher Leute gewesen, die bei dir geschrieben hätten, so Studenten oder so, die jetzt irgendwie quasi nicht mehr da sind?
Ja, also das kann ich nicht sagen. Ich habe das mir nochmal angeguckt, so ein bisschen, wie die Entwicklung war die letzten Jahre. Bei mir ist es eigentlich gleichbleibend. Also kommen immer gleich viele neue hinzu und die posten und reden auch gleich viel. Wahrscheinlich liegt das an den Stammusern. Ne? Mhm. Ich habe das auch schon mal probiert, noch ein, zwei Mal neu aufzuziehen, also neue Foren.
Zu welchen Themen?
Einmal ein Gartenforum und einmal für Studenten und für Auszubildende.
Mhm.
Und das hat beides nicht geklappt, also in den Folgen hat es gefloppt sozusagen.
Weil da keiner Lust hatte, sich auszutauschen?
Ja, also auch sage ich mal, die Moderation von uns aus hat nicht mehr funktioniert halt so, ne? Dass dadurch andere Leute zu Stammusern wurden. Ne? Das ist schwieriger. Deshalb denke ich so, ist wahrscheinlich schwierig heutzutage, das neu zu starten.
Wie viel Prozent von deinem Content kommt denn von Nutzern und wie viel kommt von euren Redakteuren?
Also da würde ich sagen, dass auf jeden Fall weit über die Hälfte von den Nutzern immer noch.
Aber abnehmt?
Nee, nicht abnehmt. Die schreiben ja immer noch ihre paar tausend Themen.
Aber die prozentual abnehmt?
Auch nicht. Also ich kann so viele Texte nicht schreiben lassen. Ne? Also es ist halt Wahnsinn. Also man kann redaktionell nicht irgendwie im Monat 1000 Texte schreiben lassen. So. Das kann vielleicht ein großer Verlag, große Zeitung, so, ist auch sehr teuer. Ne? Deshalb ist User-Generated immer noch was Großes. Aber es hat sich da wahrscheinlich so gewandelt, so, dass eher die Seiten dominieren, die User-Generated anbieten und qualifizierte Experteninhalte halt.
Okay. Und wie viele Leute arbeiten jetzt aktuell bei dir?
Also wir sind rund 10 Mann.
Und davon, was machen die 10?
Ist ungefähr ein Drittel Support, ein Drittel Redaktion, ein Drittel Technik.
So, okay.
Ungefähr so, ne? So SEO machen wir alle.
Aber ihr lebt umsatzmäßig immer noch von Werbung oder gibt es eine andere Erlösquelle?
Also wir haben im Grunde drei Modelle. Das wurde auch schon 2005 etabliert, nämlich ein Verzeichnis für Juristen und ähnliche Berufe, also insbesondere Anwälte.
Also gelbe Seitenartig.
Genau, wo die ein Abo abschließen können. Und dann haben wir auch sozusagen digitale Produkte geschaffen, wo man zum Beispiel, früher konnte man bei uns Urteile kaufen und jetzt habe ich andere digitale Produkte vor, Online-Rechtsberatung oder Muster.
Also Urteile kaufen heißt, man konnte nachlesen, wie ein Urteil gelaufen
ist. Ja, das Problem
ist... Nicht ist ein Urteil, kein Richter kaufen. Ne?
Nee, dazu sage ich lieber nichts. Die Urteile habe ich dann freigegeben, weil ich muss sagen, ich habe die Buchführung damals selber gemacht und wenn da einer 200 Urteile gehabt hat, hatte ich 200 DIN A4 Seiten im Leitsordner. Das hat mich wahnsinnig gemacht, halt, ne, für irgendwie 3 Euro pro Urteil oder so. Da habe ich gesagt, so, das tue ich mir nicht mehr an, halt, so, das gebe ich frei jetzt.
Okay. Ja. Das heißt aber, es gibt also Paid Content,
ja.
Es gibt Listings,
ja.
Und es gibt klassische Werbung.
Genau.
Und welcher Paid Content läuft noch? Also Urteile verkaufst du nicht mehr, hast du gerade, was für Paid Content gibt es noch?
Da ist insbesondere unsere Online-Rechtsberatung. Ne, das sehe ich als Paid.
Dass die bei dir anrufen dann? Und
nee, das ist eine, wo man eine Frage einstellt und ein Anwalt beantwortet das dann. Ein Frage-Antwort-System ist das.
Okay, und das nimmst du Geld von den Nutzern oder von den Anwälten?
Von den Anwälten.
Okay, weil die darüber neue Kunden gewinnen, müssen die dafür bezahlen?
Genau, also die sind ja erstmal im Anwaltsverzeichnis gelistet, wo sie für die Teilnahme zahlen.
Mhm.
Ne? Und die Nutzer zahlen mehr auch für die Teilnahme.
Ah, okay, das heißt, die, wenn ich jetzt beraten werden möchte, muss ich schon bezahlen dafür, dass ich beraten werde.
Ja, genau.
Das ist nicht, dass der Anwalt bezahlt, dass er da irgendwie beraten darf, um dann einen Kunden zu gewinnen. Nee, das so ist nicht.
Ja, indirekt durch den Eintrag.
Ne? Genau. Okay, also das heißt, du nimmst eigentlich, das ist ja ganz clever, du hast einen Marktplatz erschaffen, muss man ja sagen. Forum ist auch ein Marktplatz.
Genau.
Und kannst an beiden Seiten des Marktplatzes Geld verdienen. Einmal von dem, der beraten werden möchte, einmal von dem, der Beratung liefern möchte.
So sieht's aus, genau.
Genau.
Ganz kurz unterbreche und Hinweis auf unsere Podcast-Roadshow. Wir gehen wieder auf Tour, machen Live-Podcasts in verschiedenen deutschen Städten. Das Ganze machen wir gemeinsam mit den Kollegen von Media Impact, also dem Vermarktungs-Joint-Venture von Axel Springer und Funke Mediengruppe. Die beiden, das Joint-Venture, erreicht zusammen 90% aller Deutschen in qualitativ hochwertigen Umfeldern. Marken mit Haltung, journalistische Marken stehen dahinter, werden da vermarktet und sind entsprechend stolz, mit den Kollegen unterwegs zu sein. Das Ganze geht los am 25.06. in Bielefeld und am 1.07. in Stuttgart. Neben dem Live-Podcast ist ein bisschen die Idee, Menschen aus der Region zusammenzubringen, die sich für digitale Themen und Transformation vielleicht interessieren und darüber zu diskutieren. Wir machen das so ein bisschen, ja, OMR-Feeling versuchen wir dann in die Halle zu bekommen. Am 25.06. jedenfalls in Bielefeld kommt zum Gespräch die Firma Seidensticker und dort dann halt der Frank Seidensticker persönlich, also der CEO, Inhaber dieser Fashion-Firma. Ja, wer dabei sein möchte, guckt euch das mal alles an. Unter omr.com/roadshow gibt es Tickets, mehr Informationen und ich werde sicherlich in den nächsten Podcast auch drüber sprechen. Es gibt mit dem Code OMR15 jedenfalls schon mal 15% auf das Ticket für Bielefeld am 25.06. und Stuttgart am 1.07. Bis bald!
Und welche Größenordnung Umsätze kommen da so zusammen? Ich habe schon, es gibt ja ein bisschen was Öffentliches, also wenn man so guckt, dann hört man schon von Millionen Umsätzen.
Ja, also wir liegen jetzt seit mehreren Jahren im siebenstelligen Bereich, so, ne? Also über 1 Million und ja, seitdem läuft es auch besser.
Privat, sagst du es, ne?
Bei mir kommt nichts an.
Naja, also, aber es ist doch wahrscheinlich ein recht profitables Business, wenn du sagst, jetzt, ich schätze jetzt mal, weiß ich nicht, 2-3 Millionen Euro Umsatz, sage ich jetzt mal einfach so in die Tüte, muss nicht kommentieren, ist auf jeden Fall mehr als 1 Million, aber ist jetzt noch nicht 10. Du hast dann 7 Mitarbeiter, oder 10, Entschuldigung, 10 Mitarbeiter, ich hatte mal einen Artikel gelesen, da waren es 7, also 10. Was für Kosten hast du noch?
Ja, also vor allen Dingen die Personalkosten und die der Content ist ja teuer geworden in den letzten Jahren. Also
das heißt, du kaufst auch viel noch von Freelancern, von freien
Unterhaltungen. Genau. Ja, also das ist wirklich die Konkurrenz stark an, weil im Grunde es geht immer mehr zu High Quality Content und da steigen die Preise einfach, ne, weil immer mehr nachgefragt wird nach Inhalten.
Und was machst du jetzt bei im Bereich SEO so gut, dass dieses Modell halt A funktioniert und B, du jetzt auch erkannt wurdest, hier die Kollegen von Systrix, die machen immer so ein Ranking, besten SEO-Performer des Jahres, da bist du jetzt drin, also du dominierst diesen Bereich, du bist ja auch nicht der Einzige, der sowas macht, es gibt ja verschiedene Anwaltsfrage, Portale und sowas. Was glaubst du, ist dein SEO-Schlüssel?
Also ich denke, es liegt in der Fokussierung auf gute, wenige Inhalte. Es ist schwer zu sagen, so, ob das auch an äußeren Faktoren wie die Links liegt halt. Ne? Wir waren in der Stiftung Warentest Ende 2017 und ich denke schon, dass das ein großer Faktor war halt. Wir haben da zwar eher weniger Links bekommen, mehr Menschen so, ne, das uns ein Magazin dann genannt hat mit Euroforum, wo ich glaube, dass das auf jeden Fall wirkt halt so, wenn man einfach nur erwähnt wird. Ich habe selber dann auch so ein bisschen mehr meinen Namen raushängen lassen daraufhin, so, ne, ein bisschen mehr kommentiert. Und es kann natürlich auch ein Faktor sein.
Wenn man es gibt nicht mehr so die klassischen Backlink-Strategien oder, weiß ich nicht, mobile Optimierung, Social Signals, also die Sachen, die man mal so gehört hat aus dem SEO-Bereich, die mal wichtig waren. Wie ist es jetzt, was ist heutzutage wichtig? Also wenn jetzt jemand dich fragt, irgendwie, was muss ich tun, um zu ranken, was würdest du sagen?
Also ich muss sagen, wir haben das aktiv eigentlich nicht groß betrieben. So, es war mehr oder weniger ein Selbstläufer bis ungefähr 2016, 17. Da habe ich mir dann mal auch Systrix hatte ich lange nicht, muss ich sagen. Okay, oute ich mich jetzt Abonnent, aber irgendwann haben sie mich als Gewinner gekürt. Ja.
Systrix ist ja auch nicht schlimm, das kann man ja Abonnent sein. Ne? Ja. Machen ja extrem viele, macht ja Sinn. Ne?
Also ich würde sagen, ich habe dann das erste Mal angefangen, so ein bisschen das genauer zu untersuchen von den Links. Und da fiel leider auf, so dass wir ziemlich viele Seiten von so Negativ-SEO-Seiten bekommen haben, so mit Porno-Inhalten.
Die euch verlinkt haben.
Ja, genau, und die uns verlinkt haben halt so. Das waren so wild gesponnene Texte mit geklauten Bildern und Videos so aus meiner Sicht, so, wo dann mittendrin verlinkt war zum Beispiel Escort irgendwas und dann zu einem Artikel von mir. Ne? Zum Beispiel auf die Ruhestörung war auch gelinkt halt so. Ne? Und der war dann auch nicht mehr in den Top Ten. Ne? Und von Google kommt da leider nicht viel so. Ne? Man kann sich ja in der Search-Konsole...
Das heißt, jemand hat dich versucht, aktiv zu beschädigen, indem er negative Links auf dich setzt?
Das habe ich gedacht. Ich kann es jetzt nicht verifizieren, so, weil ich habe dann geguckt, so, wie sieht es bei anderen aus, bei den Mitbewerbern und so weiter. Und zwar noch 5 Mitbewerber betroffen, 2 waren nicht betroffen. Und irgendwann hatte ich dann Artikel gelesen auf SEO Kicks, das ist so ein kostenloses Backlink-Tool, das irgendwie fast ganz Deutschland betroffen war von diesen Typen halt so. Also alle großen Seiten Ende 2017. Und es war aber, sag ich mal, unser Einstieg daran, mal zu gucken, woher haben wir überhaupt Links, woher kommen neue Links, dass wir das ein bisschen gemonitort haben und haben dann versucht, die halt zu identifizieren und rauszuwerfen.
Aber es ist ja recht spät. Wenn du sagst, 2017 erst, habt ihr ernsthaft angefangen, diese Sachen zu machen, die im SEO seit Jahren gang und gäbe sind. Das ist ja spät.
Ja, weiß nicht, lief vielleicht zu gut, ne? Also,
ist wirklich so. Also ich meine, ich hätte jetzt gedacht, dass du schon seit 10 Jahren tief im SEO drin bist und überlegst, wie komme ich nach vorne, wie mache ich das? Aber scheinbar nicht.
Das schon, aber ich sag mal, es wurde nicht so viel gemonitort, ne? Vielleicht so, also... von meiner Recherche kann es gut sein, dass das schon 2015 ungefähr anfing halt so und über 2-3 Jahre gemacht wurde und wir dann dagegen gewirkt haben und das dann halt erst ab 18 gewirkt hat und da auch der Sprung kommt. So, ne? Ich habe das dann Google gemeldet, in schönen Support-Forum, ich meine, reicht ja sonst nirgendwo hin, ne? und dann kam mal was ganz anderes raus. Da meinte er jetzt zu mir im Forum, hat auch wirklich ein Google-Mitarbeiter geantwortet im Support-Forum, ihr habt ja nur englische Inhalte auf eurer Seite. Ich habe gesucht, site://euroform.de, cheap, ne? Also billig. Ne? Mhm. Das wäre immer ein Spam-Test von mir. So. Mhm. Kann sich jeder merken. Würde ich auch jetzt empfehlen, jedem so mal zu testen. Habe ich das auch gemacht, habe gedacht, das gibt es ja gar nicht so. Ne? Wir haben ja total viele Inhalte im Index mit englischsprachigem Content auch. So, ne? Und dann habe ich ein bisschen rumgesucht. So, dann hatten wir leider ein paar Pressemitteilungen veröffentlicht von irgendwem, so, ne, über irgendeinem Feed, die englisch waren. So, ne? Und die haben wir überall angeteasert. Und dann hatten wir auf 1 Million Seiten irgendwie immer auch englische Snippel, so, ne? Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass sowas schadet, so, ne? Weil Google will natürlich in den Google Deutschland deutsche Inhalte, ne? Und nicht englische, so, ne? Wenn man das dann mixt, verschiedene Sprachen, so, dann ist vielleicht der Spider gleich verwirrt, so, ne? Und sagt so, was macht ihr denn? Das haben wir dann auch rausgeworfen. Und das war dann aber auch so, muss man eigentlich auch denen dankbar sein, dem lieben Support da von Google. Das war dann wieder der, sozusagen der Anfang von, jetzt gucken wir doch mal die Seite genauer an, ne? Also, was haben wir hier für Probleme? Und, da hat eigentlich am meisten geholfen, finde ich, die neue Search Console, die in 2018 rauskam. Die ist wirklich sehr gut. Und da gab's.
Damit kann man dann gucken, was auf der Seite gut ist und was nicht.
Ja, genau. Die ist kostenlos von Google, kann sich jeder registrieren. Früher hieß die Webmaster Tools, WMT, irgendwas immer genannt, das heißt GSC. Ne? Also Google Search Console, da kriegt man dann kostenlos, welche Suchanfragen für die eigene Webseite gibt es, wie viel Besucher hat die und wie ist die Klickrate bei Google. Also im Grunde, warum guckt man sich nicht Google an, ne? Wenn man da gerankt sein will, ne? Direkt von Google die Daten. Ne?
Ist es denn nicht so, dass die Sichtbarkeit, die du bei Google bekommst, weiter abnimmt? Das lese ich jetzt überall und beobachte das, dass es früher so war, du hast gut gerankt, dann warst du auf Platz 1, 2 oder 3 oder 4, es war alles im sichtbaren Bereich und es gab auch nichts anderes. Mittlerweile gibt es halt natürlich sehr viele Anzeigen und es gibt dann häufig irgendwelche News-Einträge, Karteneinträge, also ganz viele Sachen, die sozusagen von Google da reingestellt werden, sodass auch gerade auf dem Handy dann kaum noch organische Treffer sichtbar sind.
Ja, das ist schon wahr. So, wenn man auch die Google-Regeln sieht, dass man nicht so viel Werbung selber above the fold, ne, im sichtbaren Bereich haben soll, sondern dass das negativ sein könnte. Und Google hat above the fold im Grunde nur Anzeigen von sich selber, ne, wie auch immer geartet, sondern auch so My Business oder so. Aber also da, das merke ich nicht, muss ich ehrlich sagen. So, also kommt genug an. Vielleicht sind die Leute auch mittlerweile ein bisschen suchmaschineaffiner als früher und dann klicken nicht mehr auf alles wild zu Anzeigen und erkennen die und suchen doch die organischen Ergebnisse. Oder wir sind einfach auch gut gelistet in den Empfehlungen. Ne? Okay. Das kann natürlich auch sein. Also von den Statistiken her haben wir da schon relativ hoch prozentuale Rankings. So, ne?
Okay.
Laut den Tools. Ne?
Also das heißt, auch diese ganzen Veränderungen, die da im Markt diskutiert werden, haben eigentlich auf dein Suchvolumen, auf deinen Traffic am Ende, haben die keinen...
Ja gut, es gibt ja den Mobile First sozusagen Index jetzt und stark steigende Mobilsuchen.
Mhm.
Da habe ich natürlich ein bisschen Glück, dass meins noch so ein bisschen businessbasiert ist im Grunde, dass die Leute von der Arbeit surfen, vom Desktop, sodass das Juroforum noch teilweise über 50% Desktop-Nutzer hat. So, aber ich sehe es zum Beispiel im Gartenbereich so, da sitzen die wahrscheinlich wirklich nur noch auf der Wiese im Handy.
Und das ändert das schon? Also kostet dich das Traffic, dass Leute am Handy suchen?
Nee, nicht Traffic, aber kriegt man natürlich weniger Anzeigen unter. Ne? Die Mobilanzeigen sind dann teilweise auch schlechter vergütet und werden natürlich auch weniger ausgespielt, ne? als auf Desktop, passen weniger drauf. Ne? Und ich denke, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass sich das jetzt beim Umsatz bei uns jetzt negativ aussieht, aber das ist schon eine Tendenz, mit der wahrscheinlich viele zu kämpfen haben.
Mhm. Aber das heißt, eigentlich, wenn man das jetzt mal so raushört, auch wie du so sprichst, das kommt mir schon so vor, als wenn für dich SEO erst so über die Zeit überhaupt relevant geworden ist, dass du nie aktiv für Google gearbeitet hast, sondern eigentlich immer sehr, sehr stark nutzerorientiert warst und dann jetzt so langsam erst anfängst, diese Google-Themen anzugehen.
Ja, also das würde ich auch sagen. Also dass das in den 3 Jahren erst so richtig professionalisiert wurde halt. Wir haben da auch intern jetzt, sag ich mal, eine Stelle geschaffen, die sich mehr so Vollzeit drum kümmert halt. Ich habe das sonst immer alles mitgemacht. So, wenn man überlegt, dass ich auch die ganzen juristischen Sachen mache, ist das halt natürlich vom Anteil her nicht so hoch gewesen. So, ne?
Das ist ja super. Ich meine, ich bin befreundet mit einer ganzen Generation von Menschen im Umfeld, die alle, weiß ich nicht, seit Jahren Seiten gebaut haben oder auch vor Jahren schon irgendwie 2007, 8, 9 Seiten gebaut haben, eigentlich nur für Google und den oder uns allen die Leute, die Besucher erstmal egal waren und wir davon nur ranken wollten und du warst immer schon andersrum unterwegs gewesen, warst immer so, ich will für die Nutzer was machen und jetzt wirst du von Google dafür belohnt.
Ja, ich hoffe es, ne? Dass es so ist. Also auf jeden Fall, also es ist natürlich schön, dass nach 16 Jahren jetzt der Januar ist unser Allzeithoch. Wir haben jetzt über 3,1 Millionen Nutzer. Das ist eine schöne Zahl. Ich weiß auch nicht, ob die Leute das immer so einschätzen können, wie groß das ist. Ne? Ich muss sagen, früher habe ich immer gesagt, so viel wie Playboy.de, so, ne? Aber ich muss sagen, fand meine Frau mal nicht so witzig. Ne? Jetzt habe ich geguckt, genauso viel wie Bundestag.de. Ne? Hört sich ja gut an.
Bundestag.de, okay.
Bundestag.de. Ne? Also nach meiner Recherche hat der Bundestag ungefähr 3 Millionen Besucher. Ne? Die Bundesregierung nur 500.000, also die interessiert keiner. Ne?
Okay. Und was ist der Plan? Also wie willst du mit der Seite weitermachen? Also machst du dir Sorgen, dass es irgendwie, also offensichtlich hast du ja Wachstum gerade. Also insofern muss man sich jetzt nicht so viel Sorgen machen, wenn es nach vorne geht. Aber Abwanderung auf andere Plattformen, weiß ich nicht, Voice, all die Themen, die so gerade kursieren. Bist du entspannt? Wirst du damit in die Rente gehen können mit der Seite?
Also ich denke schon. Ist natürlich jetzt ein schöner Zeitpunkt.
Ich schätze mal so Anfang 40 oder so?
43.
Ah, okay. Also das heißt, Rente ist noch so 20 Jahre weg, aber schafft man.
Ja.
Also ist ein bisschen übertrieben, ne? Aber ich weiß, was
ich weiß, ich bin ja schon mal gefragt worden, als ich da meinte, so, ja, ich mache das jetzt noch 25 Jahre, okay, da war ich 42, ne? Also jetzt noch 24 Jahre, ein Jahr schon wieder weniger. Gucken manche komisch so, ne? Aber ich sag mal, ich habe ja auch mein Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Also ich habe jetzt nicht, ich würde jetzt nicht den ganzen Tag golfen dann halt, sondern weil ich das lieber mache, so, ne? Ich mache ja schon das, was ich gerne mache, so. Und ist natürlich schön, wenn man dann jetzt am Ende sozusagen, ja, also von heute betrachtet, gerade einen Hochstand hat der Besucherzahlen. So, ne? Und
damit auch der Umsätze wahrscheinlich.
Und der Umsätze auch.
Das korreliert ja ziemlich eng in dem Bereich.
Klar, wenn man jetzt werbefinanziert ist, ist immer gut, wenn man viele Besucher hat. Von daher. Aber es ist natürlich schön, so ein Tief überwunden zu haben. Ich muss sagen, es ging schon ziemlich runter Anfang 2018. Also da hat man es schon gemerkt, dass sich das alles ausgewirkt hatte. In März 2018 kam dann das große Google-Update, das viele gedreht hat. Manchmal vermute ich auch nur, vielleicht hat Google auch einfach nur diese extrem negativen Seiten einfach endlich erkannt und alle gekickt. So, ne? Also
Warum also, oder versuchst du aktiv eine Marke aufzubauen? Du bist jetzt ja schon sehr, sehr Google-abhängig. Das kommt jetzt hier auch in dem Podcast natürlich massiv raus. Also das Wort fällt häufig, nicht umsonst. Oder würdest du sagen, oder macht dir das keine Sorgen, so eine Abhängigkeit von dieser Plattform zu haben?
Eigentlich nicht. Also wenn man da seit 16 Jahren gut gelistet ist und immer wieder steigt, wieso sollte man sich darauf nicht verlassen? Ich meine, wenn ich jetzt ein E-Mail-Marketer wäre, ich hätte mir eine Mailingliste aufgebaut mit irgendwie ein Freemium mit 100.000 Nutzern. Ist zwar schön, dass ich denen dann immer was verkaufen kann, aber dann kriege ich auch keine 101.000 Nutzer oder 110.000 Nutzer. Da brauche ich auch wieder Google, ne? Oder muss Fernsehwerbung schalten oder sowas. Also ich denke, Wachstum ist ohne Google sowieso immer schwierig. Also
aber ich meine, die könnten rein theoretisch, du machst irgendeinen Fehler oder es wird irgendwas, wird dir falsch zugeordnet, fälschlicherweise, oder irgendwer versucht dich zu beschädigen bei Google, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, negativ, ja. SEO oder so. Und auf einmal bist du da aus dem Traffic raus und zack, sind alle Umsätze weg.
Ja, also gut, aber jeder, der von Google im Grunde aufs Ranking angewiesen ist, hat diese Problematik im Grunde so. Ne? Wir haben natürlich versucht, auch andere Standbeine aufzubauen im Laufe der Jahre. Also meine Ausgliederung vom Verzeichnissen oder auch, ich hab mal versucht, habe ich dann eine Gartenseite aufgemacht, mit Garteninhalten, also weil ich das interessant war, und auch einen Presseverteiler, sodass eigentlich schon auch auf noch weitere Geschäftsmodelle hinzugekommen sind, die so ein bisschen aber von dem Jura gekommen sind, von der Idee her.
Weil diese Gartenseite ist kein Forum, weil du ja gerade meinst, das Forum hat da nicht funktioniert, aber das heißt, es gibt noch eine redaktionelle Gartenseite, die du betreibst.
Genau, ja, das war mal. Ich habe 2011 ein Haus gekauft und wie es so ist, so, ne, als Unternehmer so, denkt man immer nur an Geschäftsideen. Und dachte ich so, ja, mache ich mal eine Gartenseite auf, weil die schön gegen Jura läuft. So. Also im Garten ist es im Mai, ist der Hochzeitraum und die Leute bei Jura fahren da eher in Urlaub. So, ne? Mai, Juni, Juli ist schlecht, ist eher im Winter. Bei Garten ist auch immer am Wochenende viel los, ne? Hängen sie alle mit dem Handy im Garten und überlegen, wie pflanze ich das jetzt so, ne? Und in Jura ist da nichts los, ne? Samstag, Sonntag, so, ne? Die surfen alle eher so in der Mittagspause, Montag, Dienstag. Und was mich bei Garten halt noch fasziniert hat, war erstmal Riesenmarkt halt von der Suchnachfrage, also viele, viele Gärtner in Deutschland. Und dass der Content nicht veraltet. Also ich habe immer gedacht, wenn ich einen Artikel schreibe, wie schneide ich eine Buchenhecke oder sowas, was soll es da Neues geben in 10 Jahren? So, ne? Also kann ich noch ein Video hinzupacken, ein paar neue Bilder oder so?
Bleibt ewig lange aktuell.
Das ist natürlich beim Artikel jetzt so, wenn ich jetzt überlege, hier in Jura, Düsseldorfer Tabelle, so, ne? Gerade wieder neue Unterhaltsrichtlinien oder so, da muss natürlich schon wieder am 1.1. ran halt so, ne? Und wieder alles aktualisieren. Ne? Also deshalb fand ich das reizvoll, muss ich sagen, als ich damit angefangen habe, das war so ungefähr so vor 5 Jahren, da war der Markt noch leer, aber irgendwie haben viele das erkannt. So, sind viele Mitbewerber in den Markt reingekommen. Also.
Im Gartenbereich?
Ja,
wie heißt deine Gartenseite?
Gartenbister.
Garten?
Bister. Ja, ist so eine Fantasie, so, ne? Vom Bester. So, ne?
Okay. Ja. Und wie viele Besucher hast du da drauf?
Ja, die hat vielleicht pro Jahr so 3 Millionen jetzt.
Okay, und aber auch dann alles für AdSense, über AdSense oder gibt es da auch andere Erlöskanäle?
Nee, die ist rein werbefinanziert, ja. Sorry. Wer kann alles?
Und auch alles AdSense oder machst du da auch direkte Partnerschaften oder sowas?
Nee, ich habe das auch vermarktet über Quartermedia aus Hamburg und Aber ist halt werbefinanziert.
Mhm. Mhm. Und wirklich eine Marke aufzubauen, dafür zu sorgen, dass jetzt irgendwie Jura Forum als direkte Type-In-Adresse, dass man sagt, das ist jetzt so wie, weiß ich nicht, eine Marke, die jeder kennt, auch wenn es ein Fachthema ist, aber weiß ich nicht, selbst ich bin jetzt kein Jurist, weiß, da gibt es irgendwie diese großen juristischen Handbücher, wie heißen die?
Parland oder
Bex oder so. Und man sagt, okay, es gibt so vielleicht so Adressen oder die Adresse, die man auch als Endkunde vielleicht kennt, man weiß, da gehe ich hin, wenn ich Rechtsfragen habe, so ein bisschen, ne, so wie Tempo-mäßig. Das ist dir nie in den Sinn gekommen, dass man sagt, okay, ich muss irgendwie da noch stärker in den Markt investieren.
Ja, ist die Frage, ob es nicht der Fall ist. Oder, ne? Also wenn einer denkt, so ich möchte gerne eine Antwort aus einem Forum haben zu juristischen Sachen. Ich finde es mittlerweile, so viel Mitbewerber gibt es jetzt auch nicht, wo man seine Frage stellen könnte, so ne? wo andere Leute sich austauschen.
Aber Jura ist erstmal schon mal ein Wort, was jetzt nicht unbedingt der Normalmensch mit Anwälten verbindet. Also es gibt eher so Anwälte, Recht, aber Jura ist ja schon eher so eine sperrige Begrifflichkeit, oder?
Ja, das stimmt schon. Andererseits ist Forum halt ja auch wieder lateinisch Marktplatz, sondern das war so irgendwann in der Anfangszeit mein Gedanke, eine umfangreiche juristische Informationen von Gesetzen, Foren, Anwaltsverzeichnis, Urteile, Ratgeber abzuwickeln. Und von daher denke ich, sollte es schon viele verschiedene Zielgruppen ansprechen.
Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf den Red Bull Kilometerzähler. Was ist der Red Bull Kilometerzähler? Das ist eine Aktion, die uns alle, ganz viele Leute, motivieren soll, den eigenen Arbeitsplatz per Muskelkraft zu erreichen und das Ganze zu dokumentieren und zu tracken mit der Strava Fitness App. Es geht darum, im Zeitraum vom 6. Mai bis zum 16. Juni 1 Million Kilometer zu sammeln von Menschen, die sagen, hey, in diesem Zeitraum erreiche ich meinen PC aus eigener Kraft. Man kann das hier entsprechend dokumentieren in der App. Man kann da ganz einfach mitmachen. redbull.com/Kilometerzähler. Ich glaube, es macht auch eine Menge Sinn. Viele Athleten machen damit. Es gibt Preise zu gewinnen. Zum Beispiel einfach nur bei der Anmeldung. Wenn man sich anmeldet, ist man in der Verlosung für einen Jahresvorrat Gerolsteiner. Finden wir auch ganz gut. Wenn man mehrere Kilometer schafft, dann ist man in der Verlosung zum Beispiel für ein Fahrrad und so weiter und so weiter. Also einfach mal nachgucken. redbull.com/Kilometerzähler und im Zeitraum vom 6. Mai bis zum 16. Juni den eigenen Muskelbewegung Richtung Office tracken. Auf geht's! Machst du was anderes, also außer Google-Optimierung? Kaufst du Traffic ein über AdWords?
Wir kaufen über AdWords auch Traffic ein, aber das ist verschwindend gering, halt so, es macht nicht mal 1% aus.
Und irgendeine Facebook-Gruppe oder irgendwas auf Facebook, Facebook-Anzeigen, irgendwas?
Facebook haben wir getestet, aber Social Media ist irgendwie nicht so erfolgreich, dass das jetzt Traffic zur Seite generieren würde. Ne? Also ich denke, die Monetarisierung von juristischen Informationen jetzt durch Pay-Modelle ist schwierig.
Das heißt, dein Traffic ist fast 100% Google-Traffic?
Exakt, ja.
Und Type-In?
Type-In, also es gibt schon viele wiederkehrende Besucher, das muss man schon sagen, das sind sicherlich so 20%.
Also irgendwelche Bookmarks und sowas?
Ja, ich vermute halt viele Foren-User, ne? die immer wiederkehren auch. Ne? Oder halt doch Leute, die es sozusagen schon kennen. Ne?
Und hast du irgendwie eine Mailinglist aufgebaut oder irgendwie sowas? Machst du Mailings oder irgendwas in der Art?
Wir haben auch einen Newsletter, haben wir auch, der aber erscheint alle 2 Monate, wo es halt sozusagen die letzten juristischen Informationen der letzten 2 Monate sozusagen nochmal gibt.
Okay. Ja. Also schon ganz klassisches Google Play, ne? Muss man ja sagen. Also es ist ja wirklich purer geht's ja gar nicht mehr.
Ja, kann man so sagen, ja.
Und sag mal, wie ist der Wettbewerb von klassischen Kanzleien? Das stelle ich mir so vor, dass es auch in den letzten Jahren massiv zugenommen haben müsste, weil als du angefangen hast, da hatten wahrscheinlich die wenigsten Anwaltskanzleien Google auf der Uhr, aber jetzt schon, oder?
Also die Rechtsanwälte haben sich auf jeden Fall immer mehr professionalisiert hinsichtlich der Werbemaßnahmen im Internet, publizieren immer mehr. Ich erinnere mich noch an mein Studium, wenn man da halt ein Urteil gesucht hat oder irgendwelche News, dann hatte man kaum was gefunden im Internet. Das ist heute auf jeden Fall anders. Es ist viel, viel mehr an Inhalten publiziert im Internet, auch was auch sehr aktuell ist. Und da haben die Anwälte auf jeden Fall auch gut zu beigetragen, was natürlich auch zu deren eigenen Selbstmarketing unheimlich zu Besuchern geführt hat. Sodass sich
also jede Kanzlei hat irgendwie mittlerweile einen SEO-Experten.
Ja, nicht jede, aber viele, würde ich sagen. Also auf jeden Fall sind die SEO-affin und können auch Texte schreiben und wissen auch, wie man die platziert, damit die ranken.
Und das nervt mich schon. Das nimmt schon irgendwo so ein bisschen Volumen weg.
Die Konkurrenz hat damit auf jeden Fall zugenommen, sodass es eigentlich schwieriger sein müsste zu ranken. Andererseits sind wir jetzt ganz vorne. Ne?
Sag mal, nehmen wir nochmal das Keyword Ruhestörung. Das ist ja krass. Da bist du dann vor Wikipedia, vor allen. Wie ist das zu erklären?
Ich vermute, dass wir einfach aufgrund der Länge des Rankings in den Top Ten halt so da einen gewissen Trust-Faktor haben bei Google, der dann nicht unbedingt durch neue Mitbewerber, die einfach jetzt mal heute einen Artikel publizieren mit 3000 Wörtern, das dann irgendwie toppen können.
Mhm. Mhm. Und gibt es da nicht jetzt irgendwelche Fachverlage oder Unternehmen, die sagen, Mensch, genau sowas brauche ich eigentlich mal? Ich schreibe irgendwie, ich habe ja juristische Handbücher oder irgendwas in der Art und so eine Seite im Netz, die dazu die Nummer 1 Adresse ist, die würde gut zu mir passen. Wollen das denn nicht Firmen abkaufen?
Also ich denke, dass wir natürlich viele Juristen auf der Webseite haben, aber man muss sehen, es gibt in Deutschland ungefähr so 160.000 Anwälte, vielleicht ist auch ein bisschen mehr mittlerweile. Und das kann natürlich nicht nur unser Traffic sein, ne? Wenn wir 3 Millionen Besucher haben im Monat, so, dann sind da natürlich auch viele andere Gruppen drauf und wahrscheinlich auch viele Verbraucher einfach, die für ihr Rechtsproblem Informationen suchen.
Umso besser. Ein.
Genau. Und die juristischen Verlage, die sind ja aus meiner Sicht oft reine B2B-Verlage, ne? Also die dann Kommentare an Rechtsanwälte lizenzieren wollen im Abo irgendwie, ne? Oder Urteilsdatenbanken. Und ja, aber ich sag mal, man sagt niemals nie so, ne? Also ich meine, wenn der Richtige kommt, so, aber ich denke so, gerade die Verbraucher, vielleicht werden eher so Rechtsschutzversicherungen an sowas interessiert, ne?
Die haben sich bislang, bekommst du kaum Anfragen, passiert eigentlich nicht, dass die Leute bei dir melden?
Ja, es gab früher mal was, aber ich sag mal, da konnten wir uns nicht einigen.
Okay. Das ist ja erstaunlich, weil ich meine, so Marktplätze sind ja gigantisch. Also, bist denn du eigentlich sicher, da prüfst du, ob die Preise, die du für die Listings zum Beispiel nimmst, wie bist du auf die Preise gekommen? Weil im Zweifel ist es ja so, dass du da ja schon auch sehr hohe Umsätze vermittelst. Also wenn jetzt jemand bei dir einen Anwalt findet und den nachher auch mandatiert, dann kann es ja sein, dass je nach Thema, dass da richtig viel Geld ausgegeben wird für so eine anwaltliche Betreuung. Was nimmst du da für einen Listingpreis?
Also das liegt zwischen 300 und 500 Euro im Jahr. Als Jahresgebühr sozusagen. Mhm. Und an den Mandaten bin ich nicht beteiligt. Also.
Nee, klar, aber ich meine, rein theoretisch ist das so, weil jetzt sagen wir mal, du zahlst jetzt 300 Euro als Anwaltskanzlei, dann melden sich jetzt irgendwie im Jahr dann 10 Leute und dann machst du wahrscheinlich ja im Schnitt irgendwie 300 Euro mit als Anwalt. Es gibt ja keine Anwaltsrechnung, die ich kenne, die irgendwie 80 Euro wäre. Es sind ja mindestens irgendwie mal ein paar hundert Euro, wenn der mal einen Anwalt loslegt, dann hast du ja schon mal die ersten paar hundert Euro auf der Uhr. Also, bist du sicher, dass du von dem, was so Anwälte mit deinen Kunden am Ende verdienen, dass du da nicht noch mehr rausnehmen könntest?
Also der Grundgedanke war natürlich erstmal am Anfang eine Mitbewerberanalyse, was nehmen denn die alle? Ne? Und irgendwann muss man natürlich sagen, so wie gut sieht man sich selber im Markt, ist man vorne oder nicht vorne, ne? Dann kann man versuchen, über den Preis einzusteigen oder auch nicht. Von daher denke ich, liegen wir preisgerecht. Der Grundgedanke war halt, dass die es mit einem Mandat wieder drin haben. So, ne? Ist so meine Regel, mit der ich versuche, das zu bepreisen.
Aber hast du noch nie, also ich meine, wenn man so ein Marktplatz ist, und das ist ja dann schon auch, dass du da dominierst, diesen Bereich, und ich vermute mal, die Anwälte wären zwar sauer, aber wenn sie 2 Mandate machen müssten und kriegen trotzdem noch in Summe 6 oder 7 im Jahr, dann müssten 2 machen, um dich zu bezahlen, würden sie es auch tun. Und zwar wären sie dann sauer auf dich und werden genervt, weil es so teuer ist, aber rein theoretisch wäre es wahrscheinlich möglich. Ich will dich nicht ermutigen, aber ich frage nur so.
Es kann gut sein, also dass man da ruhig was steigern könnte, haben auch Mitbewerber schon gemacht. Ausgeschlossen ist nicht. Ist natürlich auch immer ein Risiko, wenn man das dann Bestandskunden auferlegt, sondern dass sie dann aussteigen, sondern ist natürlich auch mit Risiko verbunden. So.
Aber es ist eine Frage, ob man deren Absichten und deren Kalkül gut einschätzen kann. Wenn man weiß, die haben sehr viel von dir, dann werden sie wahrscheinlich weitermachen, obwohl sie es nicht cool finden, weil der Nutzen größer ist, als dass man sich jetzt da irgendwie emotional verrennt.
Also ich denke, ich würde das aufgreifen, wenn ich sehe, dass da die Vermittlungen wirklich hoch sind im Schnitt. So, ne? so sage ich, wir wollen zumindest, dass jeder sein Geld rauskriegt mit uns als Ansatz. Ne? Wenn die jetzt mit uns 10, 20 Mandate Schnitt oder so haben, so, dann müssen wir noch mal überlegen, so, dann können sie 10.000 Euro mit dem Eintrag jeder machen oder so. Ne? Mhm. Aber ist für mich aber auch schwer zu evaluieren. Ne?
Was ja, klar, ja, aber muss man mal recherchieren und dann vielleicht Gespräche führen, ja, mal testweise einige, gibt es für die immer denselben Listingpreis oder gibt es Kategorien, die sind besonders teuer und die sind günstiger?
Nee, ist einheitlich.
Also. Das ist ja wahrscheinlich auch so, dass da die jeweiligen Mandate, die in den Kategorien dahinter liegen, viel höher sind in manchen Bereichen und stellen wir jetzt, weiß ich, Scheidungsanwälte verdienen wahrscheinlich mehr als jetzt Leute, die dir einmal beim Vergessenfall helfen.
Ja, stimmt schon. Also so Arbeitsrechtler und Familienrechtler haben eigentlich relativ hohe Honorare so und im Sozialrecht verdient man ein bisschen schlechter im Schnitt so, ne, nach der Statistik.
Das, ja. Aber das bildest du bei deinen Tarifen nicht ab?
Nee.
Nee. Okay, dann ist ja noch Potenzial zur Optimierung. Vielleicht.
Ja, gute Ideen, ja.
Und sag mal, und kommen noch weitere Foren dazu demnächst?
Nee. Also mit Foren habe ich sozusagen jetzt das Juroforum und ein weiteres plane ich nicht.
Und okay, dann sagen wir mal nicht Foren, sondern weitere Portale oder Projekte. So jetzt neben Garten, hast du noch anderes geplant? Also
wir haben jetzt als zweite Auslagerung fachanwalt.de. Mhm. Was das auch eine super Domain ist, die Leute sich leicht merken können.
Hast du gekauft oder war die noch frei?
Ja, nee, die haben wir schon lange alt. So.
Aber gehörte die immer schon? Oder
hast du nee, die gehörte mir nicht immer.
Also hast du neue
gekauft? Ja, aber die habe ich schon seit 2012. Mhm. Und von daher könnte das eine gute Aussage sein, weil es auch so ein bisschen USP ist. Der Fachanwalt halt als sozusagen, früher halt vielleicht noch ein bisschen unbekannt, wird immer bekannter. So, und da haben sie ganz schlau gemacht, sondern an die Fachärzte angelehnt, so den Namen. Mhm. Und da konzentrieren wir uns auf jeden Fall jetzt gerade auch gut drauf.
Also dann ein Portal aufzubauen zur Vermittlung von Fachanwälten?
Genau, genau. Auch mit Beratung ist da geplant.
Okay. Das ist alles aus Hannover heraus?
Alles aus Hannover.
Das heißt, die Rechtshauptstadt wird Hannover immer mehr?
Ja, also in Hannover ist schon gut was los, auf jeden Fall.
Na gut, ja, das sehen nicht alle so, aber okay. Naja, abgefahrene Geschichte, wie du da unterwegs bist und kaum einer bemerkt, so ganz viele Menschen wahrscheinlich auf deiner Seite, die noch nie sich gefragt haben, wer macht das hier eigentlich? Wenn ich mir das vorstelle von den Millionen Menschen, die wenigsten werden wahrscheinlich Impressum nachgucken und wissen, wer du bist, weil ich weiß gar nicht, mir geht es ja auch ab und zu so, dass ich auf irgendwelchen Seiten drauf bin und erst, weil ich nun auch Branchenprofi bin, mich frage, wer macht das hier eigentlich? Aber dann, wenn ich dann mit meinen Eltern oder Geschwistern oder so rede, stelle ich fest, krass, ey. Die fragen sich das nie. Die sind auf irgendwelchen Seiten und bei dir wird es auch so sein. Wahrscheinlich sind ganz viele Hörer oder Menschen da draußen auf deinen Seiten und wussten das gar nicht. Und du sitzt da und hast ein ganz gutes Business.
Ich habe es mal überschlagen. Also ich glaube, wir haben irgendwie 220 Millionen Besucher drauf gehabt halt so insgesamt. Also müsste jeder Deutsche schon dreimal drauf gewesen sein.
Ja gut, aber das ist ja natürlich auch ein bisschen mehrfach Besucher.
Nicht mit den Rechnungen. Ja, aber klar, aber ich meine, es ist keine One-Man-Show. Es geht nicht darum, dass ich mich da darstelle als irgendwie Influencer oder sowas, sondern es stehen Informationen und Inhalte und die Foren im Vordergrund und ja.
Was machst du? Gibt es irgendwelche Sachen, um Nutzer oder sagen wir mal so Hardcore-User zu incentivieren, zu belohnen? Muss man da was tun?
Wir haben eine Betitelung. Ne? Also wenn man über 1000 Beiträge geschrieben hat, ist man VIP-Mitglied, so, ne? Aber man kriegt es in den Blumenstrauß. Also, ne?
Okay, aber es ist das Einzige, weil man so ein bisschen so incentiviert.
Genau, genau.
Und am Anfang auch nichts anderes? Also es gab nie, dass du irgendjemanden ermutigt hast, persönlich eingeladen hast, irgendwas in der Art nichts?
Das hat sich von alleine wirklich aufgebaut, das muss man schon sagen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ne?
Oh ja, kannst du den Menschen dankbar sein. Aber das ist gut diversifiziert wahrscheinlich, dass es viele verschiedene sind, die jetzt, hören nicht alle gleichzeitig auf wahrscheinlich.
Ja, Jura ist auch so ein Thema, glaube ich, was die Leute halt dauerhaft beschäftigt. Ne? Und wenn dann viele da beruflich drin arbeiten und als Hobby dann im Forum noch was schreiben, weil sie irgendwo im öffentlichen Dienst sind oder bei Gericht oder so. Ne?
Aber eine richtige Rechtsberatung darf man ja nicht machen, ne?
Also bei uns werden die Fragen anonymisiert gestellt sozusagen, also dass wir im Grunde keine konkreten Rechtsfälle lösen. So. Mhm. Das ist auch so ein bisschen unsere Besonderheit. Es sollte eher für die Leute übertragbar sein auf den eigenen Rechtsfall. Also ne, deshalb ist es nicht immer so, oh, ich habe das Problem mit dem und dem Handyanbieter oder so, was kann ich da machen? Ne? Sondern bei uns wird eher gesagt, was mache ich, wenn ich mein Handy kündigen möchte oder so. Mhm. Ne? Darauf wird dann
geantwortet. Was mache ich, wenn mein Nachbar Ruhestörung begeht?
Genau. Ja, nicht mein Nachbar, aber was mache ich, wenn ein Nachbar laut ist? So. Mhm. Ne? So. Und ja, ich meine.
Aber die Anwaltskanzleien dürfen bei dir werben, das ist jetzt problemlos. Das ist, also Anwälte dürfen schon für sich werben, so ist ja nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ziemlich liberalisiert worden. Da besteht eigentlich kein Problem. Nur die Notare haben es noch schwer heutzutage.
Mhm. Aber du kannst, okay, also eine Rechtsberatung kannst du so direkt nicht machen, das darf nur ein Anwalt machen und das kann ich keine Website machen, ne?
Ja, die Rechtsberatung läuft ja über die Anwälte
direkt. Ja, genau. Das heißt, du könntest ja jetzt nicht hingehen und so konkret irgendwie übers Netz beraten oder so, das geht nicht. Also dir jetzt unmittelbar selber als Seite, ne? Deswegen musst du diesen Umweg gehen mit dem Forum.
Ja gut, die Seiten, die sowas machen, die gründen dann eine Rechtsanwalts GmbH oder so und stellen Anwälte ein, die beraten. Also das wäre das Modell dann.
Das gibt's schon. Es gab doch mal diese Modelle, wo so quasi so kettenartig irgendwie, wie hieß das, nicht Mac-Anwalt, aber so
also Franchise-Kanzleien.
Ja, genau, Kanzleien, die im großen Stil versucht haben, auch schnell Kunden zu gewinnen, zu beraten.
Ja, ich denke, das rührt daher, weil die Suchnachfrage nach Rechtsanwalt plus Ort so hoch ist, ne, und es sich deshalb anbietet, möglichst viele Niederlassungen zu haben. Also, dass man, wenn man anfängt, lieber gleich in 10 Orten eine Kanzlei aufmacht, weil man dann unter Anwalt Hamburg, Berlin, Hannover und so ranken kann, optimieren kann auf Anwalt Arbeitsrecht Hannover, Berlin und so weiter. Und dadurch mehr Mandate abgreift. Aber es ist natürlich immer noch das Problem, dass teilweise die Mandanten natürlich schon lieber einen vor Ort haben wollen und nicht 500 Kilometer fahren wollen. Und umgekehrt, der Anwalt ist sich auch nicht für jedes Mandat lohnt, so weit zu fahren. So, ne?
Alles klar. Na gut. Wenn ich demnächst mal irgendwie meinen Nachbarn irgendwie, nee, sag ich lieber nicht. Also wenn ich irgendwie mal ein Problem habe, werde ich googeln, dann werde ich wissen, wenn ich bei Juraform auskomme, wer es macht und dass es in Hannover sitzt und ein schönes Business ist. Und ja, alles Gute dafür, dass das dich noch ein paar Jahre gut trägt, aber warum auch nicht, weiter wächst. Und danke, dass du gekommen bist.
Ja, besten Dank für die Einladung und wir freuen uns auf deinen Besuch.
Alles klar, ciao, ciao.
Bevor alles vorbei ist, Hinweis in eigener Sache auf unser neues Produkt, die omr-academy.de. Wir haben uns was ausgedacht im Bereich E-Learning. Gemeinsam mit den E-Learning-Experten von Avado haben wir verschiedene Kurse geplant. Zum Anfang einen über Facebook und Instagram Advertising. Kann da 10 Wochen mit jeweils 2 bis 3 Wochenstunden Lernaufwand von zu Hause aus sich weiterbilden, halt in diesen Bereichen Facebook und Instagram. Wer heute Abend außer dem Tatort noch nichts vorhat, hat der vielleicht mal Lust reinzuschauen. omr-academy.de